Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen von und mit meiner wunderbaren, großartigen, herzallerliebsten Katrin Jakob.
Und meiner wundervollen, humorvollen, fröhlichen, zuversichtlichen Kim Seidler an meiner Seite, also zumindest mir gegenüber auf der anderen Seite des Bildschirms. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder aufnehmen können, Kim, wundervollen Frau, die ich dir und euch vorstelle, nämlich Elisabeth Selbert. Und genau. Du hattest eben gerade nochmal mich erinnert, dass die Elisabeth eingereicht wurde.
Genau.
Magst du mal gerade nochmal vorlesen, von wem?
Ja, das war Maria Müller mit ganz lieben Grüßen. Und zwar hat sie uns angeschrieben: Ich hoffe, dass ich hier richtig bin, denn ohne Twitter oder Instagram muss erst einmal eine E-Mail-Adresse gesucht werden. Also, ich vertreibe mir ja jetzt tatsächlich diese unter großem Geschehen ereignisarme Zeit mit eurem Podcast Starke Frauen, der mir sehr gut gefällt. Zum einen, weil ich, je älter ich werde, mir immer mehr bewusst bin, was ich sein will und grundsätzlich recht zufrieden mit mir bin. Außerdem, oh Schreck, Geschichtslehrerin, auch immer mehr bewusst, dass unser Frauenleben zum Teil genau deshalb so ist, weil andere starke Frauen vor uns gelebt und gehandelt haben. Hier eine, die mich sehr beeindruckt hat und auf die ich trotz geschichtlicher Bildung erst sehr spät aufmerksam geworden bin. Elisabeth Selbert, der wir zum großen Teil verdanken, dass im Grundgesetz steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Welch großes Glück. Außerdem möchte ich noch auf eine andere Frau aufmerksam machen. Die wollen wir jetzt aber später.
Genau.
Lieben Dank, Maria, für die Einreichung. Katrin hat sich der Elisabeth angenommen und wird sie jetzt heute präsentieren. Katrin, es ist deine Bühne. Leg los.
Wunderbar, es ist unsere Bühne. Ne? Du wirst natürlich auch die ein oder andere Frage stellen und ich hoffe, ich kann sie beantworten. An dieser Stelle also hiermit auch nochmal der obligatorische Hinweis. Ich habe mich stets bemüht, auch in Zusammenarbeit mit meinem Vater, den ich nachher ganz kurz zu Wort kommen lasse, die Frau vorzustellen, beziehungsweise auch die politische Situation, in der dieser Satz dann auch zustande kam. Mein Papa ist nämlich Geschichtslehrer gewesen. Der ist gerade, genau. Der ist gerade in Pension gegangen und hat sich total gefreut, dass ich ihn dazu befragt habe. Und den werde ich nachher auch noch kurz sozusagen einschalten. Genau, Martha Elisabeth Selbert ist als Martha Elisabeth Rode am 22.09.1896 in Kassel geboren, als zweite von 4 Töchtern. Das heißt, sie hatte 3 Schwestern und vermutlich ist das auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass zu Hause ein Bewusstsein dafür entstanden ist, ne, was haben eigentlich Frauen für Rechte oder auch eben nicht. Sie ist in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden, nichtsdestotrotz, und auch christlich orientierte Familie, nichtsdestotrotz ist den Eltern das auch sehr wichtig gewesen, dass ihre Töchter eine entsprechende Bildung erhalten. Nur hat der Staat dann zum Teil verhindert, dass Elisabeth und ihre Schwestern das Abitur machten. Das hat sie zwar später auch noch nachholen können, aber am Anfang wurde ihr das verwehrt. Der Vater war Justizwachtmeister, also sowas wie ein Gefängnisaufseher, und die Mutter entstammte aus einer Bauersfamilie. Und es heißt in diversen Quellen, die Elisabeth hat schon von klein auf einen Blick für Gerechtigkeit gehabt, beziehungsweise einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie ist auch relativ früh in Kontakt gekommen mit eben den Ungerechtigkeiten, die oder nicht vorhandenen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen.
Ja.
Sie hat ihre mittlere Reife gemacht und ihr ist aber dann das Abschlusszeugnis verwehrt worden. Also sie hat das nicht bekommen, geschweige denn hatte sie die Möglichkeit, auf das Mädchengymnasium zu gehen, was für die Familie auch einfach schlicht nicht bezahlbar war.
Mhm.
Sie hat dann also ab 1902 an der Kasseler Gewerbe- und Handelsschule des Frauenbildungsvereins hingegangen, hat sozusagen eine Zusatzausbildung gemacht, aus Mangel an Geld. Sie wollte eigentlich Lehrerin werden, konnte sich diesen Wunsch aber nicht erfüllen. Zunächst hat sie als Auslandskorrespondentin einer Import-Export-Firma gearbeitet. Die Stelle hat sie aber 1914 verloren, arbeitete dann als Postbeamtenanwärterin im Telegrafendienst der Reichspost. Also 1914, wir erinnern uns, da begann der Erste Weltkrieg. Und diese Anstellung beim Telegrafendienst hat sie auch nur bekommen, weil es einen Mangel an männlichen Arbeitskräften gab, die ja nun in den Krieg gezogen sind.
Mhm. Und man darf ich kurz ergänzen, also wenn man überlegt auch, dass das aus dem Jahr 1896 stammende frauenfeindliche Ehe- und Familienrecht ist zum Beispiel auch etwas, wogegen ja unsere Urgroßmütter vergeblich protestiert haben.
Ja. Das ist stammt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, da komme ich gleich auch noch dazu. Vielleicht noch mal ganz kurz auch da zum geschichtlichen Kontext. Ne? Wir haben erst 1919 das Frauenwahlrecht gehabt und zu Beginn auch des Ersten Weltkriegs gab es auch schon diverse Initiativen um Gleichberechtigung und auch Frauen, die sich formierten. Ne? Wir erinnern uns auch, als wir zum Weltfrauentag die Folge gemacht haben, wie lange es den Weltfrauentag schon gibt. Ne? Den gibt es seit 1911 und auch erst 1919 eben das Frauenwahlrecht in Kraft getreten. Das ist so das Fahrwasser, in dem wir uns gerade befinden. Und Elisabeth Selbert ist auch da schon relativ aktiv gewesen. Sie hat den Einstieg in die Politik über ihren Ehemann bekommen.
Mhm.
Der gelernte Buchdrucker und Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates in Niederzweren bei Kassel, Adam Selbert, den hat sie 1918 in der Zeit der Novemberrevolution kennengelernt. Und die Novemberrevolution von 1918 bis 1919 führte in der Endphase des Ersten Weltkrieges zum Sturz der Monarchie und zu dessen Umwandlung eben in die parlamentarische Demokratie, die Weimarer Republik. Also in dieser Zeit, da hat sie sich schon sehr engagiert und ist auch im selben Jahr 1918 in die SPD eingetreten.
Mhm.
Die beiden haben geheiratet, bekamen zwei Söhne, Gerhard und Herbert.
Mhm.
Und Elisabeth hat nun also sozusagen über ihren Mann den Zugang zur Politik bekommen und hat sich da auch sehr, sehr engagiert. Philipp Scheidemann, der damals Oberbürgermeister in Kassel war, der hat sie ermutigt, wirklich auch da nochmal stärker in die Politik zu gehen. Nach Gründung der Weimarer Republik, eben nach der Novemberrevolution, erhielten auch Frauen das aktive und passive Wahlrecht. Und da hat sie dann irgendwie gedacht, so, da muss ich weitergehen. Das alleine reicht nicht aus, um für Gleichberechtigung mich einzusetzen.
Ja.
Sie hat 1919 erfolgreich für den Sitz im Gemeindeparlament von Niederzweren bei Kassel kandidiert und arbeitete dort im Finanzausschuss. Ihr wichtigstes Thema blieb aber eben die Gleichberechtigung. Und im Oktober 1920 ging sie als Delegierte zur ersten Reichsfrauenkonferenz nach Kassel und kritisierte, ich zitiere, dass wir zwar heute die Gleichberechtigung für unsere Frauen haben, dass aber diese Gleichberechtigung immer noch eine rein papierne ist. Und dieser Satz oder dieser Nebensatz, den ich da gerade so zitiert habe, das wird sich auch gleich noch zeigen, denn der Grundsatz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ist zwar 1948 in das Grundgesetz gewandert, wie wir aber wissen, hat das relativ lange gedauert und ist auch nach wie vor so, dass gelebte Gleichberechtigung in Deutschland noch nicht der Fall ist. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis sich das in einigen Gesetzen wiedergefunden hat. Aber auch dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr.
Mhm.
Es ist zwar in der Weimarer Verfassung stand schon geschrieben, dass Männer und Frauen die gleichen staatsbürgerlichen Rechte hatten, aber auch damals war das natürlich alles andere als Lebenswirklichkeit.
Ja.
Und hat sich eben auch Elisabeth Selbert dann total für engagiert. Sie hat dann festgestellt, das sind alles irgendwie theoretische Grundlagen und auch das Recht dahinter. Ich glaube, ich muss dem Ganzen auch beikommen, indem ich einfach eine juristische Ausbildung mache, so damit ich politisch effizienter sein kann. Und wir erinnern uns, sie hat ja nicht mal Abitur gehabt und hat das nachgeholt. Im Selbststudium hat sie sich 1925, da war sie also schon kurz vor 30, an der Luisenschule in Kassel, hat sie sich auf das Abitur vorbereitet, das auch bestanden. Und hat dann 1926 mit Unterstützung ihres Mannes und
im zarten Eltern, Alter. Ne?
Und ihre Eltern, genau. Die Mutter, genau. Also ne, Gleichberechtigung hin oder her. Der Mann war auch super cool und so und hat gesagt, komm, das musst du machen.
Mhm.
Aber um die Kinder, weil sie hatte ja zwei Kinder, Doppelbelastung und so weiter, da hat sich dann die Mutter drum gekümmert, als sie nämlich angefangen hat zu studieren, zunächst in meiner Geburtsstadt Marburg und dann, da hat sie Rechts- und Staatswissenschaften angefangen zu studieren und ist dann gewechselt an die Universität Göttingen.
Genau.
Und hier war
300
sie,
Studenten im genau. Audimax kamen ganze 4 bis 6 Frauen, ne?
Genau. Sie sagt weiter, in Marburg ließ mich der alte Professor Hildebrand gelegentlich bitten, zur nächsten Vorlesung nicht zu kommen, weil er über Sexualdelikte sprechen wollte. Er hatte da wohl Schwierigkeiten vor seiner einzigen Studentin. Also da waren dann in einigen Seminaren, war sie dann tatsächlich die einzige Frau. So,
ja.
Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Angeblich hat ihr das wenig ausgemacht. Sie hatte dann ziemlich dickes Fell, aber natürlich bei solchen Ansagen vom Professor kann man dann schon mal sagen, na gut, also sorry, geht's noch. Sie hat dann 4 Jahre später, 1930, zum Thema Zerrüttung als Ehescheidungsgrund promoviert. Und das war 47 Jahre, bevor die sozialliberale Koalition das Schuldprinzip abschaffte. Was ist das Schuldprinzip? Die Scheidung wurde zusammen mit der Zivilehe 1875 im Deutschen Reich eingeführt. Also man durfte sich mittlerweile scheiden lassen. Aber der Grund für eine Scheidung war damals, einer von beiden musste
Ehebruch
begangen haben. Genau.
Genau.
Und
dann die Konsequenz für Frauen war ja, dass sie nicht aufgefangen wurden finanziell.
Genau.
Deswegen hast du dir als Frau schon, also du hattest eigentlich gar keine Wahl, als es zu dulden.
Ja. Sie hat schon damals, also ich meine, sie war ihrer Zeit da extrem voraus, eben dieses Schuldprinzip total kritisiert, dass eben Frauen bei der Scheidung dann häufig rechtlos darstellte, so, und trat entsprechend für eine, wie es hier heißt, Entgiftung des Scheidungsprozesses ein und forderte eben dieses Zerrüttungsprinzip.
Ja.
Ihre Vorschläge wurden erst in der Bundesrepublik Deutschland mit der Eherechtsreform von 1977 aufgegriffen und umgesetzt. So.
Mhm.
Und nun kommt es also so, wir erinnern uns, sie ist in der SPD, genau wie ihr Mann auch. Und 1933 bekam ja die Nationalsozialisten zunehmend Einfluss, um es mal etwas vorsichtig auszudrücken.
Mhm.
Bei der Reichstagswahl im März 33 kandidierte sie auf der hessischen Landesliste für den Reichstag, wurde jedoch nicht gewählt.
Mhm.
Und da war es schon so, dass ihr Mann aufgrund seiner politischen Tätigkeit seine Arbeit verlor und in das KZ Breitenau in Schutzhaft genommen wurden. Damals waren das noch keine Vernichtungslager, sondern Umerziehungslager.
Mhm.
Und da ist er also, er war ziemlich lange erwerbslos. Und Elisabeth Selbert hat es dann irgendwie geschafft, obwohl diese Nationalsozialisten versucht hatten, die Frauen vollständig aus den juristischen Berufen zu drängen, irgendwie, weil einer von den Obernazis gerade im Urlaub war, haben zwei, die ihn im Urlaub vertreten haben, sie dann noch gerade so zum Staatsexamen zugelassen. Also da ist sie noch wie durch ein Wunder durchgeschlüpft und hat es geschafft, ihr Staatsexamen zu machen, weil, also das muss man sich mal vor Augen führen, also es trat eine neue Justizausbildungsverordnung 34 in Kraft, Und der besagte, dass Frauen als Anwälte nicht mehr zugelassen waren, weil das einen, ich zitiere, Einbruch in den altgeheiligten Grundsatz der Männlichkeit des Staates bedeutete.
Entschuldigung, und, ich kann mir meine hässliche Lache gerade nicht verkneifen.
Du,
ist das bitter?
Du, be my guest. Also das ist alleine diese Wortwahl, ne? Dass sie es dann doch noch geschafft hat, dann Anwältin zu werden, so ihr Staatsexamen bestanden hat, und sie ist tatsächlich im selben Jahr, also 34, dann die erste Staatsanwältin in Kassel geworden. Und ab 35 gab es eben nur noch männliche Bewerber auf diesen Posten. Sie hat dann ihre anwaltliche Praxis eröffnen können in 34 und hat, weil ihr Mann bis 45, also bis nach dem Krieg erwerbslos blieb, war sie die Einzige, die die Familie ernährt hat.
Die Hauptverdienerin,
also,
ja.
Genau, und das sind über 11 Jahre, ne? Also Wahnsinn. Sie hatte eine Kanzlei am Königsplatz in Kassel, und dann kam natürlich der Krieg. Sie ist einmal komplett, die Familie ausgebombt worden, und mussten dann nach Melsungen umziehen. Und irgendwie hat sie das dann geschafft, diesen Krieg zu überstehen und ihre Familie durchzubringen. Also das, da wird schon mal deutlich, was für eine unfassbar starke Frau das gewesen sein muss. Natürlich der Mann auch an ihrer Seite. Und es gibt einen ganz schönen Film über Elisabeth Selbert, vor allem über die Zeit, ne, wie kam es zu diesem Satz, Artikel 3 im Grundgesetz, mit Iris Berben. Ich habe gerade mal geguckt, ich glaube, in der Mediathek kann man den nicht mehr anschauen, aber da wird auch noch mal die Beziehung zwischen den beiden sehr schön erzählt, ne, wie er auch voller Bewunderung ist für seine Frau und sie da auch total unterstützt. Ich lasse jetzt mal kurz meinen Vater zu Wort kommen, den ich nämlich gefragt habe. So, wir sind nach dem Krieg, 45, und 48 kam der sogenannte Parlamentarische Rat zusammen, der nun ein Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland formulieren sollte, also ohne die DDR. Und ich habe ihn gefragt, warum hat das so lange gedauert? Wer war da überhaupt, ne, verantwortlich so lange für dieses Land? Um einfach mal so ein bisschen zu verstehen, in was für einer politischen Situation sind wir da gerade und wer ist da wie verantwortlich? Und genau, Papa, hier, jetzt bist du dran.
Natürlich muss man zuerst einmal davon ausgehen, dass Deutschland als Rechtssubjekt nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr existierte. Nach dem Ersten Weltkrieg war es anders. Da war Deutschland noch Rechtssubjekt und musste natürlich dementsprechend auch die Folgen des Krieges tragen. Aber Deutschland, die Bundesrepublik, also das Deutsche Reich nach 45 existierte als Rechtssubjekt nicht mehr. Die Verantwortung ging über auf die Besatzungsmächte. Und die Besatzungsmächte teilten Deutschland in 4 Zonen ein, in die Sowjetzone und in die 3 westlichen Zonen. Und im Laufe der ersten Jahre nach dem Krieg verschärfte sich die Beziehung zwischen den Besatzungsmächten. Einerseits Sowjetunion, andererseits die 3 Westmächte. Und im Jahre 1947 gab es diesen sogenannten Marshallplan, und diesem Marshallplan wurde den westlichen Besatzungszonen angeboten, also beziehungsweise ja, Deutschland angeboten, ein Wiederaufbauprogramm, das European Recovery Program. Dem Osten, den Sowjets, wurde es ebenfalls angeboten, aber die haben das abgelehnt, und so verschärfte sich mehr und mehr der Konflikt zwischen diesen Besatzungsmächten, Sowjetunion einerseits und den 3 anderen andererseits. In Russland war Stalin an der Macht und in Amerika war Truman an der Macht. Der amerikanische Präsident Roosevelt ist ja kurz nach dem Krieg verstorben und dann kam Truman an die Macht und der mit seiner Truman-Doktrin den Konflikt zwischen Ost und West noch weiter verschärfte. Ja? Und für ihn war es einfach wichtig, die westlichen Zonen so zu stärken, dass der Kommunismus nicht übergreifen konnte. Also er war sehr kritisch eingestellt und sehr darauf bedacht, die westlichen Zonen so zu stärken, dass die Sowjets nicht übergriffig wurden und irgendwann auch mal die westlichen Zonen und sich unter den Nagel rissen. Und so kam es dann dazu, dass erstmal 1946 die sogenannte B-Zone gegründet wurde zwischen Amerika und England und ein Jahr später die Tri-Zone. Das heißt, die Franzosen, die waren am Anfang sehr kritisch gegenüber Deutschland eingestellt. Die waren sogar irgendwo auf sowjetischer Seite auch, weil sie konnten sehr gut verstehen, dass die Sowjets so anti-deutsch eingestellt waren. Aber im Laufe der Zeit haben sie dann doch sich besonnen und haben sich der Tri-Zone angeschlossen und so kam dann halt die Vorstufe zum Parlamentarischen Rat zustande. Und irgendwann ging man dann dazu über, dass aufgrund der zunehmenden Konfliktsituation zwischen Ost und West, dem zunehmend sich abzeichnenden Kalten Krieg, dazu überging zu sagen, okay, wir brauchen jemanden, der die Verantwortung wieder für das eigene Land übernimmt. Wir als Besatzungsmächte, wir können das nicht alles, das kostet auch einfach zu viel Geld. Und deshalb ging man dann dazu über, den deutschen Politikern die Verantwortung zu übertragen. Und so entstand dann der Parlamentarische Rat. Der Präsident war Konrad Adenauer und es wurde Deutschland auferlegt, ein Grundgesetz zu formulieren mit der Absicht, dann nach und nach Deutschland, also der zukünftigen Bundesrepublik, dann mehr und mehr die Verantwortung für ihr eigenes Schicksal zu übernehmen. Und so entstand dann der Parlamentarische Rat mit Konrad Adenauer, der dann das Grundgesetz ausarbeitete, was dann letztendlich 1949 zur Gründung der Bundesrepublik führte. Das heißt, die Basis der Bundesrepublik Deutschland war dann dieses Grundgesetz. Eine Verfassung kam deshalb nicht zustande, weil immer noch im Hinterkopf der Politiker das Ziel war, vor allem Konrad Adenauer, der das auch immer betont hat, dass Deutschland sich nicht mit dieser Teilung, die sich ja abzeichnete, die Sowjets haben sich natürlich mehr und mehr dann aus dieser ganzen Sache zurückgezogen. Es gab diesen alliierten Kontrollrat, gab es nicht mehr, wo alle vier entschieden, was aus Deutschland werden sollte. Die Sowjets sind ausgeschieden und so zeichnete sich mehr und mehr eine Zwei-Wege-Lösung ab. Auf der einen Seite die SPZ-DDR dann und auf der anderen Seite die Bundesrepublik Deutschland. Und die westdeutschen Politiker, allen voran Adenauer, weil der ja in der politischen Verantwortung war, dem kam es darauf an, immer den Wiedervereinigungsgedanken zu äußern.
Soweit zur politischen Situation in Deutschland. Ne? Wir haben nun also diesen Parlamentarischen Rat unter dem Vorsitz von Konrad Adenauer, der noch nicht Bundeskanzler war. Und da kamen nun aus den Bundesländern 65 Mitglieder, 65. Genau, 65 zusammen und eine davon war Elisabeth Selbert.
Genau. So. Naja, und insgesamt waren es auch nur vier Frauen, ne? Das einmal genau. Die Frieda Nadig, die Elisabeth Selbert natürlich, die Helene Weber und die Helene Wessel. Genau. Übrigens möchte ich auch hier noch mal ganz kurz auf ein ganz tolles PDF, was man im Internet bei dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finden kann. Das nennt sich Mütter des Grundgesetzes und da ist wirklich noch mal richtig, richtig toll. Alles über die vier Frauen und die Entstehung und dass es halt ganz viele Frauen auch in der Politik bedarf und auch noch mal der Hinweis darauf, dass Frauen immer noch 19% weniger, da steht jetzt noch drin, rund 21% weniger Bruttostundenlohn als Männer bekommen, aber inzwischen sind wir schon auf krasse 19% runter. Aber das nur als kleiner Exkurs.
Beziehungsweise bereinigt, genau, ja, bereinigt 6%. Also da muss man auch genau, so ein bisschen unterscheiden. Genau. Aber Wahnsinn, oder? Wir haben 65 Mitglieder und vier davon sind Frauen, also die Väter des Grundgesetzes, nun eindeutig in der Überzahl. Und wir sind in einer, also die wurden entsandt von den Landesparlamenten. Übrigens Elisabeth Selbert, die einzige, die nicht aus NRW kam, die drei anderen kamen aus NRW und die anderen Länder hatten überhaupt keine Frau da drin und sie wurde aus Niedersachsen entsandt, obwohl sie ja eigentlich aus Hessen kam, da hat dann irgendwie der Kurt Schumacher auch noch so ein bisschen einen Stups gegeben, diese Frau möchten wir im Parlamentarischen Rat wissen. Ja. Wir reden auch von einer bundesdeutschen Bevölkerung, die nun eindeutig mehr Frauen hat. Es sind viele Männer im Krieg gefallen. Jetzt sollen vorwiegend Männer dieses Grundgesetz formulieren. Also das finde ich auch schon mal ziemlich stark. Mhm. Die haben sich da zusammen, also richtiger Männerhaufen und so, und haben sich da auch in den Hinterzimmern zusammengetan und so weiter. Und dann kam es zu einer ersten Lesung und in dieser ersten Lesung gab es eine Formulierung, die der Elisabeth Selbert da ziemlich aufgestoßen ist. Männer und Frauen sind vor dem Gesetz gleich und sie wusste, das heißt eigentlich nur vor Gericht. Genau. Und dann stand da noch, Gleiches soll gleich behandelt und Verschiedenes unterschiedlich. Mm. Und sie ahnte gleich, da muss ich was sagen.
Ja.
Sie wusste aus ihrer Erfahrung eben als Anwältin, wie viel schlechter Frauen im privatrechtlichen Bereich, also Ehe, Familienrecht und so weiter, dargestellt waren.
Aber auch im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch, da ist die Frau ja die Hausfrauenehe so und auch das, ne, Vergewaltigung in der Ehe und auch Schläge in der Ehe, das war alles okay.
Also, ja. Also genau. Eine Frau musste erst ihren Mann fragen, ob sie arbeiten durfte. Also das war
Genau. Durfte also, sich nicht scheiden lassen, außer natürlich, wenn der Mann zugibt, dass er Ehebruch begangen hat. Ja, also.
Also wir wissen, dass das ist nur eine, ne, jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Eingangszitat, eine papierne Geschichte. Ich habe hier noch ein ganz schönes Zitat. Ne? Für sie war es, ich zitiere, eine Selbstverständlichkeit, dass man heute weitergehen muss als in der Weimarer Verfassung und dass man den Frauen die Gleichberechtigung auf allen Gebieten geben muss. Die Frau soll nicht nur in staatsbürgerlichen Dingen gleichstehen, sondern muss auch auf allen Rechtsgebieten dem Manne gleichgestellt werden. Mhm. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie die Männer da aufschrien und dachten, um Himmels Willen. Und im Übrigen war es so, dass ihre Mitstreiterinnen, die drei anderen, da auch nicht wirklich zu Hilfe kamen. Die Friederike Nadig.
Sie selber war ja SPD, hattest du ja schon gesagt, die Frieda Nadig ja auch, aber die anderen beiden waren CDU, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Genau, das stimmt. Aber selbst die Friederike Nadig meinte dann sind ja alle Gesetze ungültig. Ja, aber so ist es nun mal. Also die erste Lesung verlief nun also so, dass sie diesen Vorschlag einbrachte und alle sagten, nö, wollen wir nicht. Und sie hat sich aber nicht entmutigen lassen. Und das wird in diesem Film mit Iris Berben auch ganz schön, was sie dann nämlich machte. So, sie hat PR gemacht. Sie ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat Vorträge gehalten, im Radio gesprochen. Es gibt auch diverse Podcasts, was jetzt von der SZ, da kann man das auch noch mal sehr schön hören, was sie da gesagt hat. Was da für eine Ungerechtigkeit in der Anbahnung war. Wir sind hier und entscheiden nun darüber, was hier in das Grundgesetz kommt. Und mir wird hier diese Formulierung verwehrt. Frauen dieses Landes, hört bitte zu und schreibt uns so. Und es sollte eine Abstimmung auch geben, eine Volksabstimmung über die Verfassung. Und die Männer dachten nun, oh Gott, wenn die Frauen hier im Land schon alle so, und das waren die waren ja in der Mehrheit, ne, wenn die dagegen sind, dann geht hier das ganze Grundgesetz den Bach runter. Ne? Mhm. Und in dem Film, ich wiederhole mich, wird es auch nochmal sehr schön gezeigt, die Frauen sind dann richtig aus dem Gebüsch gehüpft. Die haben Briefe geschrieben, Postkarten und so weiter. Da sind in Bonn die Postämter lahmgelegt worden, weil so viele Massen an Briefen da auftauchten. Und den Männern vor allem des Parlamentarischen Rates war nun also bewusst, scheiße, jetzt ist es soweit, die Elisabeth selber, die hat es geschafft und haben dann dieser Formulierung zugestimmt. Und sie selber.
Aber das war auch echt ein Weg, ne? Hier, total. Also es wurde ja erst am 30. November 1948 im Hauptausschuss erstmal wurde es abgelehnt, dann wurde es nochmal vorgelegt und dann wurde es wieder abgelehnt, mit aber diesmal 11-9 Stimmen. Mhm. Und dann nochmal unter öffentlichem Protest gab es dann halt das Nachgeben. Also die war echt hartnäckig, würde ich damit sagen.
Total. Und das beschreiben auch alle möglichen Menschen, wenn man so sich ein bisschen mit ihr beschäftigt und dann auf Interviews stößt über diese Frau, auch ihre Nachfahren, ihre Enkel, auch beide, glaube ich, RechtsanwältInnen geworden. Und diese Hartnäckigkeit, die Frau war unbequem. Und es ist übrigens auch so, sie hat es zwar geschafft, dass dieser Satz in das Grundgesetz kommt, und das hat sie als ihre Sternstunde bezeichnet. Sie hat danach aber keinen wirklichen Schneid mehr gehabt und hat auch nicht Karriere machen können. Man hat ihr diese Karriere verwehrt. Sie ist
Man hat es ihr verwehrt. Das ist die richtige Aussage, ne? Weil sie hat sich dann ja, also die Partei stand ja auch nicht hinter ihr. Sie hat es sozusagen im Namen der SPD ja durchgesetzt und hat sich damit aber ein gebrochenes Verhältnis zu ihrer Partei eingeholt.
Total.
Besonders auf Bundesebene, ne?
Also ich habe auf der SPD-Seite ein Porträt von ihr gefunden. Da huldigt man sie nun auch als eine der Mütter des Grundgesetzes, die dafür verantwortlich sind. Aber im Grunde hat man verschwiegen, dass man ihr das Leben danach nicht wirklich leicht gemacht hat. Also was Richtig. Eine politische Karriere angeht. Und da muss ich jetzt leider der SPD, eine schöne Grüße an Barisch, sagen.
Und Lore.
Und Lore, genau.
Kurzzeit, um sie wieder zu nennen.
Das war, also sie hat, und auch der Name war, ist jetzt nicht so vordergründig bekannt, wenn man sich erinnert an Frauen aus der SPD, die Karriere gemacht haben. Elisabeth Selbert ist kein Name, wo es sofort Klick macht. Also bei mir jetzt schon.
Wie ja auch Maria. Ne? Ja. Sie hat es ja auch so toll geschrieben, dass sie gesagt hat, Mensch, eigentlich, ich bin sogar Geschichtslehrerin, aber der Name war mir gar nicht geläufig. Mhm. Also hat sie auch nicht gelernt. Und mir war er vorher auch kein Begriff, Katrin. Und das ist traurig. Ne?
Und dafür das haben wir ja diesen traurig. Podcast. Also Richtig. Ich finde es auch nochmal toll, was ich wieder gelernt habe. Also wir können jetzt noch viel darüber reden. Elisabeth Selbert ist einigermaßen alt geworden. Sie hat noch ein gutes Leben gehabt. Sie hat sich um ihre Familie gekümmert, war ein total warmherziger Mensch. Und vielleicht jetzt noch mal kurz, was danach mit diesem Satz passiert ist. Ne? Mhm. Also wir sind im Grundgesetz und der Staat hat nun seine guten Absichten und Ansprüche darin niedergeschrieben. Und es war ja sozusagen eine vorläufige Verfassung oder eine vorläufige Formulierung, die ist erstmal Theorie. Und erst die ausführenden Gesetze, aber erst die ausführenden Gesetze machen deren praktische Umsetzung möglich. Und sie dürfen der Verfassung oder in dem Fall dem Grundgesetz nicht widersprechen. Aber es hat tatsächlich bis 1994 gedauert, bis dieser Satz eine Ergänzung fand. Und zwar, dieser ergänzende Satz heißt wie folgt: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Herkunft, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also das war 94.
Und auch hier ist es wieder, auch hier ist es wieder Programm, aber kein Abbild der Realität, ne?
Ja.
Es ist ja auch immer, also es gibt einem ja auch zu denken, dass es so einen Satz bedarf, aber es bedarf so einen Satz, damit aus dem Programm irgendwann mal hoffentlich Realität wird, ne?
Ja.
Und auf dem Weg dahin muss man ja auch sagen, 1950, also ein Jahr später, wurde dazu ein Frauenreferat im Bundesministerium des Innern eingerichtet. Mhm. Und erst 1957 fiel das familienrechtlich verbriefte Letztentscheidungsrecht des Ehemannes in ehelichen und familiären Angelegenheiten.
Ja.
Aber dieser Satz hat es dann, also in Artikel 3 Absatz 2, gab es endlich dann sozusagen, ist der Stein ist ins Rollen gekommen.
Aber überleg mal, wie lange das gedauert hat, ne? Und was wir dieser Frau verdanken, dass sie diesen Stein ins Rollen gebracht hat und auch ein bisschen schade, dass sie, ich will nicht sagen, in Vergessenheit geraten ist, aber sie ist erst nach ihrem Tod so ein bisschen wiederentdeckt worden. Ne? Also vielleicht auch gerade nach der Wiedervereinigung dann, wo dann eine ordentliche, in Anführungsstrichen, ordentliche Verfassung es dann gab. Und ihr zu Ehren, also ne, es gibt auch viele Straßen mittlerweile und Plätze und Schulen, die nach ihr benannt wurden, aber eine Sache ist vielleicht noch erwähnenswert. Ihr zu Ehren vergibt die hessische Landesregierung seit 1983 alle zwei Jahre in, Zitat, Anerkennung hervorragender Leistung für die Verankerung und Weiterentwicklung von Chancengleichheit von Frauen und Männern den Elisabeth-Selbert-Preis.
Absolut, aber auch erwähnenswert ist hier natürlich, weil sie ja auch eine Mutter des Grundgesetzes ist, die Frieda Nadig, die dann wirklich auch sich immer wieder festgebissen hat und gesagt hat, ich kümmere mich aber darum, dass dieser Satz auch Realität wird.
Mhm.
Und die immer wieder gekämpft hat und auch dafür gesorgt hat, dass übrigens auch den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen, wie den ehelichen Kindern. Das ist so der Artikel 6 Absatz 5 Grundgesetz. Also da hat sie mit Selbert an einem Strang gezogen und immer dafür gesorgt, dass für die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 hat sie dafür gekämpft, bis zur Erschöpfung sozusagen.
Man kann es auch nicht alleine schaffen, das ist schon klar, aber die war richtig unbequem und hat gesagt, nein, das verstehe ich nicht, nein, das möchte ich so nicht, nein. Also die hat sich auf den Weg gemacht und ist durchs Land getingelt und hat
Wäschekörbe, da, ja, genau, genau, es ging ja darum, dass die Wäschekörbe dann die Unterschriften gesammelt haben. Ja. Das ist auch etwas, was mir total in Erinnerung geblieben ist bei der Recherche über die Selbert.
Ja. Mhm. Soweit zu Elisabeth Selbert. Also es lohnt sich, den Film anzuschauen und auch das PDF sich runterzuladen. Das ist ja frei verfügbar, wenn man ein bisschen über die Geschichte dieses Landes, also gerade des Grundgesetzes lernen möchte und auch über die vier Frauen, die ja zum Teil auch unterschiedlicher Meinung waren, aber was für eine Rolle die gespielt haben in diesem Prozess, das finde ich schon eine kleine Zusatzrecherche noch wert. Aber erstmal möchten wir es hier bei belassen und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Kim, und euch da draußen.
Und Ehren, ne? Also weil wie Maria das auch geschrieben hatte, es geht uns hier in diesem Land so gut, weil es starke Frauen vorher gab,
ja,
die sich eingesetzt haben und engagiert haben. Und es geht ja auch immer mehr in die Richtung Solidarität untereinander, sich stark machen für gleiche Rechte, gleiche Anerkennung, auch mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in der Politik, Mitspracherechte und sich gegenseitig stark machen.
Mhm.
Und ich glaube, da ist sie nun wirklich ein super Beispiel par excellence.
Total. Ja, Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt meine Frage an dich. Wen stellst du mir und uns das nächste Mal vor?
Ebenfalls eine Einreichung, nämlich die Kübra Gümüşay.
Oh, die kommt mir bekannt vor, aber ich habe noch nicht so viel von ihr gelesen. Ich habe ein Bild vor Augen und ich bin sehr gespannt, was du das nächste Mal über sie erzählen willst, damit das Bild vervollständigt wird.
Ich auch. Bis zum nächsten Mal.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.